Erstmal habe ich natürlich auch viele Grüße. Ich war mir unsicher, ob ich die vorhin loswerden sollte. Ich habe natürlich herzliche Grüße aus Gemeinde in Zwickau und vielen Dank für den liebenvollen Empfang. Manche haben mich vorhin mit Sie angesprochen. Ihr dürft mich gerne Thomas nennen. Und wenn ich euch jetzt verletzen sollte, weil ich einfach du rede, dann müsst ihr das übersetzen für euch und hören, ich meine Sie. Also so das, was ihr braucht, das soll dann ankommen. Wir waren mit der Gemeindeleitung auf einer Fortbildung jetzt die Tage und auf der Rückfahrt fragte jemand, hast du eine alte Predigt, die du dann morgen nimmst? Nein, ich habe keine alte Predigt. Ich habe überlegt, was ich mit euch teilen will und bin so ein paar Punkte durchgegangen und dann bin ich an einem ganz anderen Punkt gelandet. Also ich habe nochmal was Neues für euch vorbereitet. Ob es passt, müsst ihr dann hinterher sagen. Das kann ich jetzt noch nicht wissen. Aber ich habe euch mal kurz einen Text mitgebracht. Weisheit und Urteilsvermögen zu erlangen ist viel kostbarer als Silber und Gold. Wer würde dem zustimmen? Sehr gut. Weisheit ist bei den Alten zu finden. Ein langes Leben bringt Erfahrung. Wer würde dem zustimmen? Also manche stimmen zu, aber ich habe schon Kopfschütteln gesehen. Wer würde halb zustimmen? Okay. Ja, ich gehöre jetzt auch schon langsam zum alten Eisen und von daher kann ich dem zustimmen. Die Erfahrung und die Weisheit ist nicht nur bei den Alten. Auf der Fahrt, das war auch interessant, hatten wir jemand Jüngeren dabei, der hat dann die technischen Dinge übernommen, die wir älteren Leute nicht so ganz hingekriegt haben. Das war ganz gut. Also der Gedanke, dass natürlich Menschen, die älter werden, Lebenserfahrung haben, ist, denke ich, ganz gut. Der wird in der Bibel auch unterstrichen und ausgedrückt. Und ich glaube, wir können heute in unserer Zeit wieder ein bisschen zurückdenken und sagen, wir können von den Alten eine Menge lernen. Aber es ist auch umgekehrt der Fall. Und das ist gut, das vor Augen zu haben, dass Generationen übergreifend voneinander lernen können. Und trotzdem will ich heute einen Text von einem alten Menschen, einem alten Weisen mit euch teilen. Das wäre dann auf der nächsten Folie. Der Prediger Salomos, Kohelet, je nachdem, was für eine Bibel ihr habt, schreibt Folgendes. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf der Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob er nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dies oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird oder ob die Folie so angezeigt wird, wie ich sie gemacht habe, denn dann wäre der Text eigentlich so, dass man ihn lesen kann. Das hat heute Morgen nicht ganz geklappt. Ursprünglich war es mal so auf der Folie. Das passiert dann manchmal auch mit der Technik. Wenn man diesen Text liest, ein uralter Text aus dem Predigerbuch, könnte man ihn zusammenfassen, wer nicht wagt, der gewinnt nichts. Oder man könnte ihn auch von der Kehrseite lesen, wer nichts wagt, hat schon verloren. Und diesen Gedanken möchte ich mit euch so ein bisschen teilen heute Morgen. Also diese Frage an dich, was bist du bereit zu wagen? Was bist du bereit zu wagen? Gibt ja Menschen, die auf sehr viel Sicherheit bedacht sind und andere Menschen, die nur was wagen. Also nicht jeder ist so ein Banshee-Springer, der würde das nie machen, aber manche trauen sich auch gar nichts. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns in der Regel. Also von daher diese Frage noch einmal heute Morgen. Was bist du bereit zu wagen. Und was sind so diese Dinge, wo du dich scheust, also wo du das Wetter und diese ganzen Sachen, diese vagen Dinge vor Augen hast und sagst, das ist mir viel zu gefährlich, viel zu aufregend. Oder du schaust vielleicht auf dich selber und hast den Eindruck, ich würde ja gerne eine Menge wagen, aber ich kann eigentlich nichts mehr. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich das so sage und so in manche eure Gesichter gucke und so der Gedanke, ich bin schon so alt, was kann ich denn noch bringen? Oder die Frage, bin ich denn überhaupt noch brauchbar für das Reich Gottes, wenn ich mal so über 70 oder 80 oder noch etwas älter bin? Diese Frage kann ja mit einem gehen und trotzdem möchte ich auch dir diese Frage heute Morgen stellen. Was bist du bereit zu wagen, selbst wenn du diese Frage hast, bin ich noch brauchbar, vielleicht fürs Reich Gottes? Und bevor ich wieder auf den Text zurückkehre, habe ich euch ein paar unterschiedliche Typen mitgebracht. Ich hoffe, das geht mit der Folie. Hier steht nochmal das, was ich euch so mitgeben möchte. Wer etwas wagt, kann gewinnen und wer nichts wagt, hat schon verloren. Und ihr seht hier schon einen älteren Menschen. Normalerweise wagen ältere Menschen nicht mehr so viel, deshalb habe ich ein paar ältere Menschen mitgebracht. Die nächste Folie bitte. Da sagt zum Beispiel ein älterer Esel, ich kann nicht mehr tragen. Und vielleicht ist das so mancher unter uns, der das auch sagen kann. Früher habe ich noch Bäume ausgerissen und jetzt geht nicht mehr. Fällt mir schon Streichholz heben oder so schwer. Ich kann nicht mehr tragen. Die nächste Folie, oder wie der Hund, der sagt, ich kann nicht mehr jagen. Oder wie die Katze, die sagt, ich kann auch nicht mehr fangen. Oder wie der Hahn, der sagt, ich kann nicht mehr krähen. Und manche erahnen schon, welche Geschichte dahinter steckt und worum es in dieser Geschichte geht. Da sind mehrere unterschiedliche Typen, die das Gleiche mitbringen, die alle ihre Defizite sehen, die also alle merken, das kann ich nicht mehr. Und nun findet etwas sehr Interessantes statt. Indem alle einander mitteilen, was sie nicht mehr können, verbinden sich sozusagen ihre Herzen und ihre Gedanken und sie fühlen sich in einer neuen Gemeinschaft wieder. Wir sind alles Leute, die nichts mehr können. Aber das Interessante ist in dieser Geschichte, die dahinter steckt, dass diese Leute, die nun nichts mehr können, indem sie miteinander dieses Nicht-mehr-Können teilen, ihre Defizite, ihre Schwächen geteilt haben, dass sie merken, das ist aber noch gar nicht das Ende. Und indem sie einander sagen, was sie nicht mehr können, kommen sie auf eine geniale Idee. Der Esel kann zwar nicht mehr beim Müller arbeiten und viel tragen und der Hund, wie gesagt, kann auch nicht mehr jagen, aber jetzt haben sie eine geniale Idee, sie sagen, das können wir zwar nicht mehr, aber wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Und dort erleben sie auf dem Weg dahin, wie sie plötzlich doch brauchbar werden. Und obwohl sie eigentlich nichts mehr zu können scheinen, plötzlich wieder brauchbar sind. Und wie sie, indem sie all das einbringen, was sie können, der Esel merkt, ich kann doch noch tragen, nämlich den Hund, die Katze und auch den Hahn. Er merkt, das kann ich einbringen. Und der Hahn, der ganz oben steht und kikriki kaum noch rauskriegt, immerhin schafft, dass die Räuber vertrieben werden. Also sie erleben, wow, wir sind brauchbar. Das heißt, aus dem einander Mitteilen der Schwächen ist eine Gemeinschaft entstanden und sogar eine Stärke und eine Vision. Und das möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen nochmal anschauen, indem wir dann auf diesen Text wieder zurückkehren. Und ich hoffe, vielleicht klappt es jetzt, dass er nochmal ein bisschen... Na gut, also ihr seht ihn nicht ganz so gut, aber es beginnt damit, hier nochmal in einer anderen Übersetzung, also Wörtlich heißt es sozusagen, lass dein Brot übers Wasser fahren. Hier in der übertragenen Übersetzung heißt es schon, setz dein Hab und Gut ein, um Handel zu treiben. Also diese ganzen Bilder, die wir hier in diesem Text lesen, machen Mut, etwas zu wagen. Etwas zu wagen, nicht mit dem, was ich nicht habe, sondern etwas zu wagen mit dem, was ich habe. Und wer nochmal bei der alten Übersetzung einsetzend darüber nachdenkt, wie kann man eigentlich Brot übers Wasser fahren lassen? Ich weiß nicht, hat das schon mal einer probiert, ein Schifflein aus Brot? Keiner probiert? Aber ihr könnt es euch vorstellen, oder? Ist ja klar. Also erstens saugt es sich voll Wasser und irgendwann löst es sich auf oder blubbert es ab oder die Enten waren schneller. Also das Brot übers Wasser fahren lassen im rein bildlichen Sinn hat in der Regel wenig Erfolg. In der Regel. Aber der Text macht Mut zu sagen, wag's trotzdem, probier's doch aus. Und hier schon im übertragenen Sinn, setz deine Habe ein, setz dein Gut ein, obwohl du nicht weißt, ob eine Ente kommt oder ein Vogel kommt, ob es sich auflöst, setz es ein. Wag etwas, obwohl du nicht weißt, was dabei rauskommt. Und in den ganzen anderen Beispielen geht es immer wieder um das Gleiche. Es geht darum, etwas zu wagen, obwohl wir die Zukunft nicht in der Hand haben. Und wir stehen weltpolitisch und auch deutschlandpolitisch und vielleicht auch gemeindlich an einer so großen Unsicherheitsschwelle in die Zukunft hinein. Wir wissen nicht, ob Krieg kommt. Wir wissen nicht, ob wir unseren Glauben noch groß leben können, ob Verfolgungen kommen werden, auch in Deutschland. Wir wissen aber auch nicht, ob Erweckung kommt. Wir haben keine Ahnung, wie die Zukunft wirklich sein wird. Und deshalb war mir der Text erstmal wichtig, auch für euch heute Morgen. Denn wenn man in die Zukunft schaut, dann versucht dieser Text, dieser uralte Text von Salomo, drei Überlegungen anzustellen. Das erste, die Zukunft ist, wenn du die nächste Folie nochmal klickst, bitte, nochmal weiter. Die Zukunft ist ungewiss. Also wie beim Brot. Wir haben keine Ahnung, ob das Brot übers Wasser fährt, das Ziel erreicht, das, was ich einsetze, das, was ich wage, Frucht bringt oder nicht. Wir wissen es nicht. Die Zukunft ist ungewiss. Und angesichts einer ungewissen Zukunft könnte man sagen, macht dann das Wagen überhaupt Sinn? Ja, macht es dann überhaupt Sinn, sich irgendwo rauszutrauen, wenn ich nicht weiß, was dabei rauskommt? Könnte man denken. Also die Zukunft ist ungewiss und von daher ist die Frage, lohnt es sich, da irgendwas zu investieren? Und der Text sagt, ja, setz dein Habe ein, setz deine Kraft ein. Mach's wie die Bremer Stadtmusikanten, die das, was sie nicht mehr können, einsetzen und mal gucken, was dabei rauskommt. Der zweite Teil: Die Zukunft ist nicht nur ungewiss, sondern auch unverfügbar. Und gerade in diesem Jahr haben wir das so deutlich, wie, glaube ich, Jahre zuvor nicht vor Augen. Wir können Tsunamis vorherbestimmen, können genau sagen, wann die kommen. Jetzt konnte diese ganze Bewegung da in Amerika, also dieser ganze Windhype, der sich zusammenbraute, der Hurrikan, mit Bildern sogar gezeigt werden. Man konnte das Auge sehen und wie das dann da rumorte und was das für Jamaika bedeutet. Aber konnte man wirklich was tun? Also die Leute haben zwar mit Brettern versucht, irgendwas da zu befestigen, aber das, was wir als Menschen beeinflussen können, das ist so gut wie nichts. Obwohl wir hochtechnologisiert sind. Die Zukunft ist weder gewiss, also sie ist ungewiss, sie ist unverfügbar und sie ist auch undurchschaubar. In dem Text, den Salomo uns gibt, das Buch Prediger, wird das Beispiel einer Schwangerschaft benutzt. Damals, in der damaligen Zeit, war das ein Geheimnis. Wie entsteht ein Mensch im Körper einer Frau? Heute können wir von der Wissenschaft her nicht nur dieses ganze Entstehen nachzeichnen, wissen das ganz genau. Ja, wir können sogar die DNA des Menschen entschlüsseln oder sie ist entschlüsselt worden. Und das kann so in uns ja diese Gedanken wecken, wow, wir Menschen schaffen es doch. Wir können alles enträtseln, alles entschlüsseln. Aber das Interessante ist, sobald wir etwas entschlüsselt haben und enträtselt haben, kommt das nächste Rätsel. Stehen wir vor den nächsten Fragen. Sobald wir die Dinge wie Uran entdeckt haben und erkennen können, was wir an Gutem damit tun können, taucht sofort die andere Seite auf, was das auch anrichten kann. Curie, die Frau, die das entdeckt hat, hat nicht damit gerechnet, was für schlimme Folgen das auch haben kann. Und heute wissen wir, wir können Kernkraftwerke bauen, wir können in der Krebsforschung viel bewirken, wir können aber auch unsägliches Leid damit produzieren mit Atombomben. Also egal, was wir tun als Techniker, und wo wir den Gedanken haben könnten, bald sind wir so weit wie Gott und vielleicht können wir mit KI auch irgendeinen Menschen mal nachkonstruieren. Wir werden immer wieder am gleichen Punkt landen. Die Zukunft bleibt undurchschaubar. Und jetzt finde ich interessant, was Salomo angesichts dieser Zukunft rät, die ungewiss ist, unverfügbar, undurchschaubar. Er sagt eben nicht, na gut, dann seid traurig und setzt euch hin, sondern er sagt nein. Angesichts all dieser undurchdringbaren, undurchschaubaren Zukunft, lasst uns etwas wagen. Und so möchte ich drei ganz praktische Dinge nochmal mit euch anschauen. Und im Unterschied übrigens zu den Bremer Stadtmusikanten, haben wir alle, wenn wir an Jesus glauben, noch etwas, was sie nicht haben. Wir haben den Geist Gottes. Und wir können auf Gott hören, wo wir was einsetzen sollen und wie wir es einsetzen können. Jetzt die drei Dinge, die drei Tipps, die Salomo uns gibt. Was tun? Erstens, nächste Folie, sei großzügig. Sei großzügig. Ich weiß nicht, wie du mit deinem Geld umgehst. Für viele haben vielleicht oder manche haben noch im Ohr, die Renten sind sicher und wir wissen, dass der Blüm'sche Satz so nicht mehr ganz stimmt. Und dann kann man natürlich gucken, wie sichere ich meinen Lebensabend noch besser ab. Aber der Rat Salomos geht in eine andere Richtung. Sei großzügig, setze dein Hab und Gut ein. Dazu muss ich eine Geschichte erzählen, die ich am Anfang des Jahres erlebt habe. Da ging es mir wie dir, wie du das gerade beschrieben hast. Ich lag flach und mir ging es gar nicht gut. Und ich hatte gerade ein Hörbuch gehört. Und in diesem Hörbuch ging es um Großzügigkeit. Und dann rief mich jemand an und fragte, übrigens, wir haben in der Allianz Gebetswoche dann Frühstück gemacht. Das war übergemeindlich. Wollen wir das als Gemeinde alleine zahlen oder wollen wir das aufteilen? Und dann habe ich gedacht, naja, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Also es waren so um die knapp 100 Euro oder 120. Dann dachte ich, naja, also das können wir auch als Gemeinde allein, das müssen wir jetzt nicht aufteilen. Und ich hatte noch nicht groß geantwortet, kam kurz danach schon wieder ein Anruf und ich war zutiefst beschämt, weil nämlich der Anruf wie folgt klang. Übrigens, ich bin der Verwalter für einen Nachbarn, der in der Umgebung der Gemeinde wohnt, der gar nicht zur Gemeinde gehört, aber dieser Nachbar möchte der Gemeinde etwas Gutes tun und eine Spende machen. Im vierstelligen Bereich. Ich dachte, wie eng denkst du? Also als ich über dieses drüber nachgedacht habe, ob wir die 100 oder 120 Euro da aufteilen sollten oder nicht. Wie kleinkariert denkst du? Oder hat mir Gott also so eine tiefe Lektion erteilt und die will ich gerne eben auch mit euch teilen. Die Zukunft ist ungewiss, undurchschaubar. Wir wissen nicht, was kommt. Wir können sparen, damit wir sie möglichst sicher machen, die Zukunft. Salomo lädt ein, großzügig zu sein. Großzügig das, was Gott uns anvertraut hat, einzusetzen. Das Zweite, ist schon alles da, okay. Investiere klug. Da ist die Frage, wie können wir unsere Kräfte einsetzen? Der Esel, wie gesagt, der Hund, die Katze, der Hahn. Sie nehmen das, was sie haben und versuchen es klug einzusetzen, indem sie gemeinsam aus dem, was sie nicht haben, eine Vision entwickeln. Und da muss ich an ältere Leute in unserem Umfeld der Gemeinde denken. Im Stadtteil gibt es so einen Bereich, wo viele Jahre nichts mehr war. Da stand eine Kirche, da waren Pfarrer und da saßen weniger als hier und alle mindestens so um die 70. Und dann hat sich nach dem Weggang des Pfarrers ergeben, dass dort eine neue Arbeit, ein neues Projekt begonnen wurde. Kinder wurden erreicht und eingeladen und dann mit ihren Eltern, das Ding heißt jetzt inzwischen Brotzeit, und dann traf man sich in der Gemeinde um Mittwochabend um 6 oder 5:30 zu einem kurzen Input und dann einem Essen. Und als die Kinder das erste Mal kamen und auch die Eltern der Kinder, die alle nicht so aussehen, wie ihr jetzt aussieht, sondern ziemlich runtergekommen und die Kinder turnten da auf dem Altar rum und überall, es war völliges Chaos, da war die Gemeinde eher eingestimmt, hoffentlich kommen die nicht nochmal. Aber da haben sich Menschen bekehrt, sind zum Glauben gekommen. Investiere klug, also wirtschaftlich gesehen war das jetzt kein gutes Investment, kein gutes Projekt. Aber vom Reich Gottes her gesehen ist was entstanden. Und es hat mich tief berührt. Ich war eingeladen an so einem Tag, wo diese Neubekehrten, wo man merkte, was für einen Hunger die haben, die Bibel kennenzulernen. Da war ich eingeladen. Und dann waren auch noch ein paar ältere Damen dabei, die in Rente waren. Und diese älteren Damen haben die geringe Kraft, die sie noch haben, eingesetzt, um mit den Leuten einen Hauskreis zu machen, die Bibel zu lesen, die Bibel kennenzulernen. Investiere klug, das, was du hast, einzusetzen, dass Gottes Reich gebaut werden kann. Und das Dritte, was hier ja auch draufsteht, nutze den Tag. Ich glaube, als Gemeinde kann man daran zugrunde gehen, Visionsworkshops zu machen. Macht ihr sowas? Man setzt sich zusammen und fragt, was können wir als Gemeinde tun? Für den Stadtteil oder wie auch immer. Und dann trifft man sich, hoffe mit Tee und Kaffee und nicht nur diesen Billigkeksen, sondern auch guten Kuchen und so und mit Mittagessen. Und man entwickelt eine Vision. Und man hat wunderbare Ideen, was man machen kann. Und hinterher fragt man, und wer macht's jetzt? Und dann braucht man natürlich noch einen Visionsworkshop, damit man herausfinden kann, wer das machen kann. Mich hat das zum Schmunzeln gebracht, aber ich dachte, genau da liegt der eigentliche Kern. In einer Gemeinde, die auch sowas gemacht hat und am Ende keiner irgendwas tun wollte. Mich hat das tief berührt, wo dann jemand sagte, also von all dem, was wir hier aufgeschrieben haben, würde ich jetzt nichts tun, aber ich könnte mir vorstellen, dies oder jenes zu tun. Also dann hat diese Person konkret etwas benannt. Nutze den Tag. Also denkt nicht immer nur in gigantischen Visionen, was andere möglicherweise alle machen könnten und was man von anderen Gemeinden lernen kann. Und das könnten wir ja auch tun. Sondern die Frage ist vielmehr, was legt dir Gott direkt vor die Nase oder Füße? Und das mach. Nutze den Tag. Wer auf den Wind guckt, der wird nicht säen und der kann nicht ernten. Wer die Umstände anschaut, der kommt zu nichts. Deshalb sähe jeden Morgen früh deinen Samen und am Abend und so. Also Salomo holt das völlig runter von diesen traumhaften Visionsgeschichten zu einer völlig natürlichen Umgehensweise. Mach das, was Gott dir vor die Tür legt, vor die Füße legt oder aufs Herz legt. Was habe ich gefragt? Was bist du bereit zu wagen? Ich habe keine Ahnung, was Gott dir jetzt aufs Herz legt oder vor die Tür gelegt hat. Aber mein Wunsch wäre, dass ihr nicht rausgeht und sagt, das war eine Scheißpredigt oder eine gute Predigt, sondern dass ihr sagen könnt, das hat Gott mir ins Herz gelegt und das mache ich jetzt. Amen.